Vor allem Phase 3 und 4, die ja so gesellschaftlich eher unterdrückt sind, wenn wir uns für die Raum nehmen, dann leben wir ganz friedlich eine Form von Feminismus, die uns zu Idealen macht und Vorbildern macht, zu denen dann eben die nächste Generation aufschauen kann. Also die Vorbilder, die uns gefehlt haben, weil wir eben nicht wissen, dass wir das dürfen, ja, also dass wir diese Magie leben dürfen und dass wir diese Weisheit leben dürfen, zu denen können wir halt selber für die nächste Generation werden. Und deswegen finde ich dieses zyklusorientierte Leben, ist es halt so viel mehr als nur ein cooles Selbstoptimierungstool, sondern es ist ein Leitfaden, wie du mit dir connected sein kannst. Es ist ein etwas, was dich im Außen viel klarer positionieren lässt, deine ganze Größe der Raum geben lässt.
Herzlich willkommen zu unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht mit
Katinka Magnussen aus Hamburg,
Cisa Trautmann aus Köln und
Miriam Stark aus Köln.
Aus Köln, genau. So, und wir haben es total gut. Hier sind für mich gefühlte 40 Grad in dem Raum, den Miriam organisiert hat. Wir sind in einem Massageraum. Das ist echt gemütlich, ist total schön. Und ich habe mich ein bisschen bewegt. Ich reise dann ganz gerne und habe gestern noch eine Freundin besucht in Dortmund und bin jetzt ganz glücklich, dass ich hier bei dir bin, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hattest ein sehr kleines Zeitfenster für mich oder für uns, aber das soll uns nicht daran hindern, hier mit dir zu sitzen. Vielen, vielen Dank. Und wir sitzen nicht zu zweit, sondern wir sind gefühlt zu dritt, denn...
Ach so, ja, hier ist noch jemand dabei, nämlich ein Baby in meinem Bauch, das jetzt schon 29 Wochen alt ist, aber ich muss auch erstmal sagen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich riesig auf unser Gespräch und voll schön, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich habe dich bei den Women's Hub gescoutet und sehe da natürlich, guck da immer durch und wer ist da oder wer interessiert mich und bei deinem Thema war ich sofort angezündet und dachte, boah, ist das abgefahren. Und also es sind da drin dann ganz viele Themen. Mhm. Ich weiß nicht, wo wir jetzt immer hinwollen oder wo wir hinkommen. Mhm. Aber ich glaube, ich liege richtig, wenn ich sage, dass die Überschrift ist ein zyklusorientiertes Leben.
Genau.
Okay.
Mhm. Die Unterschrift finde ich auch nicht so schlimm, nämlich mutig Tabus brechen. Habe ich gelesen auf deiner Website. Liebevoll Klartext sprechen, glaube ich, für einen... war das? Buntes, selbstbestimmtes Leben. Ja, und dann noch in der Kombination Leben. Von dem Titel, den du eben gesagt hast, Cisa, bin ich mega gespannt.
Das stimmt. Also das ist gut, dass du das sagst, Katinka, weil ich war bei diesen Zyklusorientierten, das war ja sehr der große Fokus im Women's Hub. Und bei deiner Website wird es dann nochmal auch anders.
Noch weiter, genau.
Genau.
Ja.
Ja. Und wo möchtest du am liebsten anfangen?
Ich lasse mich immer so gerne, also in den Interviews lasse ich mich echt gerne leiten, aber wenn ich die Wahl hätte,
hast du,
dann vielleicht doch damit, was so an die größten Fragezeichen aufwirft. Ne? Also was ist dieses zyklusorientierte Leben? Was soll das? Ich glaube, dass da die meisten Fragezeichen vielleicht aufkommen und vielleicht gebe ich dazu einen kleinen Überblick, was das denn alles so mit sich bringt. Also tatsächlich.
Ja, und unbedingt gerne für Anfänger. Ich kann nur von mir sprechen, tatsächlich das Thema bis zur Geburt meiner Kinder, glaube ich, war das irgendwie einfach Teil, aber war auch nicht, also ich hatte das komplett abgespalten, ehrlich gesagt, von mir. Mhm. Und komme erst jetzt nach, meine Kinder gehen schon zur Schule, merke erst langsam, da bin ich wieder an dem Punkt und es wiederholt sich jeden Monat. Interessant. Und das ist die Welle. Ah ja, jetzt langsam habe ich das Gefühl, habe ich den Bogen raus. Also ich hoffe, es bleibt immer so ein bisschen jetzt erstmal. Also bitte für Anfänger.
Total. Und Katinka, das ist mega spannend, was du sagst, weil also dieser Moment der Mutation zum Mutterwerden, ja, das ist tatsächlich auch der, wo die meisten Frauen überhaupt so, also wo der Fokus einfach auch in den Schoßraum rutscht, ja, automatisch dadurch, dass wir da wahnsinnig viel Schaffenskraft sammeln und einfach Menschen kreieren, was wir können und diese Macht, die da in uns schlummert und diese Fähigkeit, die da in uns schlummert, genau das ist eben auch Teil dieses zyklischen Wissens, was ich vermitteln und worüber ich wahnsinnig gerne spreche. Also es geht tatsächlich darum, ne, den Menstruationszyklus zu begreifen. Einmal beschreibe ich den immer so auf physischer Ebene, was da so passiert. Und dann gibt es aber eine sogenannte Superkräfteebene. Das sind einfach besondere Fähigkeiten, die aufgrund von hormonellen Konstitutionen entstehen. Das heißt beispielsweise in Phase 1, das ist die nach unserer Menstruation, da sind alle Hormone einfach wieder im Aufschwung, denn während der Menstruation erleben wir so einen hormonellen Tiefstand. Und in diesem Aufschwung und in diesem hormonellen, ja, wieder Neuanfang, der da in uns stattfindet, genau das aktiviert auf seelischer Ebene in uns oder auf archetypischer Ebene. Also ne, ein Archetyp ist ja so der kleinste gemeinsame Nenner, der uns verbindet gesellschaftlich. Da aktiviert das eben so diesen jungen Anteil. Und wir besitzen in dieser Zeit einfach besondere Fähigkeiten, nämlich wir sind, so wie das junge Selbst von uns ist, besonders leistungsfähig, neugierig.
Ich wollte gerade sagen, hau raus, denn da bin ich gerade und ich fühle mich auf so einer Welle.
Mega. Also, pass auf. Dinge, die dir sonst kognitiv schwerfallen, kannst du jetzt mit Leichtigkeit machen. Das heißt, perfekter Zeitpunkt, um Steuererklärung zu machen, perfekter Zeitpunkt, um
habe ich tatsächlich auf der Liste für die Woche.
Siehst du?
Passt.
Mega. Also ein zyklusorientiertes Leben läuft bei dir. Genau, und da halt richtig, also ne, sich in diesen Explore-Modus zu begeben und die Welt entdecken zu wollen, neue Felder entdecken zu wollen, beruflich aber auch, also ne, ich berate ja auch das im Zusammenhang mit dem Thema Entrepreneurship, also Unternehmertum, das heißt, wie kann ich meinen Zyklus auch für mich in meiner Arbeitswelt nutzen, und da kann man einfach sich super gut neuen Themenfeldern widmen. Dass das bei dir so super gut klappt und dass du da so einen tollen Zugang zu
ist
hast.
Ist Zufall, ne? Ich glaube, es ist Zufall gerade tatsächlich.
Nee, das ist einfach ein schönes Zeichen. Es kann aber auch sein, und das passiert relativ häufig, dass wir mal keinen Zugang zu diesen Superkräften haben und uns irgendwie schräg fühlen. Das heißt, vielleicht so ein bisschen neben uns stehen oder physische Symptome haben. Also ich hatte eine Klientin, die in dieser Zeit unter Migräne litt regelmäßig. Und dann darf man sich eben diese dritte Ebene angucken, über die ich immer so spreche. Und das ist die psychologische Ebene. Und die ist eben assoziiert mit dem, was dieser archetypische Anteil mit sich bringt. Das heißt, wir aktivieren ja diesen jungen Anteil in uns. Und auf psychologischer Ebene wollen dann Themen aus Kindheit und Jugend eben gesehen werden.
Spannend.
Das heißt, wenn wir einfach Erlebnisse haben, die noch Heilung, also sich Heilung wünschen oder Themen gibt, die eben noch Heilung bedürfen, dann machen die sich meist über ja, physische oder auch emotionale Symptome sichtbar. Und mein wichtigster Hinweis ist, dass man dann erstmal nicht aggressiv, selbstoptimierend direkt in die Tiefe springen muss und sich zerpflücken muss, sondern das, was meistens hilft, ist einfach ein bisschen die Terminlast rauszunehmen. Und ne, man, wir neigen immer dazu, wenn wir spüren, ah, da kommt so eine unangenehme Zeit, ah, da mache ich mir doch mal 5, 6, 300.000 Termine hin, dann habe ich genug zu tun und lenke mich ab.
Das könnten ja die richtigen Termine auch sein.
Ja.
Also jetzt mal irgendwas, was dienlich ist, um
total,
dem Prozess ein bisschen näher zu kommen.
Total. Das Wichtige ist dabei, dass es eben ne, die Quantität, dass man sich die anguckt und dass die nicht in so eine Überlagerung und in so eine Überlastung geht.
Also, dass man dem Raum gibt.
Genau. Richtig? Und in dem Moment, wo man das tut, signalisiert man ja dem System, ich habe kapiert, da ist was, ich mache mal Platz.
Ja? Let's face it.
Und allein das nimmt dem Körper schon so ein bisschen die Verantwortung ab, da irgendwie ein Zeichen setzen zu müssen oder anklopfen zu müssen. Das Zweite, was ich immer empfehle in so einer Zeit, ist, besonders liebevoll zu sich zu sein. Das heißt, wirklich was Nährendes zu tun. Also, ne, Franziska, das, was du so meintest mit den Terminen, die da super reinpassen können, sind nämlich genau mal sich dieses Thema auf was für eine Methode auch immer anzugucken. Das heißt, das kann wirklich erstmal was Liebevolles sein, was man sich selber schenkt, wie eine Massage oder sonst irgendwas. Aber wenn man da begleitet, zum Beispiel auch reingehen möchte, dann darf das genau die Heilform und den Heilweg haben, der sich schön anfühlt. Weil Es muss nicht immer die tiefenpsychologisch-analytische Therapie sein, mit der man die Themen aus Kindheit und Jugend heilen kann.
Und wenn ich noch mal kurz, also wir sind immer noch
in Phase 1.
In Phase 1, genau, ja, das finde ich schon wichtig, weil ich das selber auch aus dem Women's Hub, aus der Dreiviertelstunde oder wie das so war, dass ich dann immer wieder kurz abgeschweift bin, weil dann hing ich natürlich in meinen eigenen Themen und so nachgedacht, so, was meint sie jetzt und was war das? Und
wo sind
das
wir
jetzt letztes Mal? Und so, und dann hast du natürlich weitererzählt und dann dachte ich manchmal, ups, jetzt bin ich irgendwo hängen geblieben und wo war es jetzt nochmal? Also deswegen frage ich vielleicht ab und zu.
Super gut.
Wir sind bei Phase 1, wo es um Superkräfte, also Superkräfte geht es ja
insgesamt.
Ja, insgesamt.
Genau, also der hormonelle Aufschwung ist in Phase 1 präsent, dann eben diese Superkräfte lernen und spielen und die Aktivierung des jungen archetypischen Anteils und auf psychologischer Ebene eben zu gucken, wenn da irgendwas ist, was der Körper einem signalisiert, dann sind das eben Themen aus Kindheit und Jugend, die man sich genauer angucken darf.
Gib mal ein Beispiel.
Ja, zum Beispiel diese eine Klientin, die da wirklich regelmäßig unter Migräne litt, mit der haben wir erstmal dafür gesorgt, dass diese Phase, genau wie ich das eben gesagt habe, entschleunigt wird. Mhm. Also wir haben radikal Termine rausgenommen, die da überhaupt nicht hingehörten und die sie auch gar nicht gebraucht hat und die auch einfach nicht dringend notwendig waren. Ich sage immer, wenn man nicht Chirurgie am offenen Herzen macht, ne, dann darf man sich fragen, was denn wichtiger ist als das eigene seelische Wohlbefinden oder auch das körperliche Wohlbefinden.
Und aber so, ist das nicht auch schon ein großer Schritt?
Das ist herausfordernd, ja, auf jeden Fall. Aber das ist genau der erste Schritt, sich selber ernst zu nehmen und auch sein zyklisches Sein ernst zu nehmen und auch über diesen gesellschaftlichen Anspruch zu stellen, den wir in dieser Zeit sehr gerne hinterherrennen. Weil ne, wir sind leistungsfähig und das belohnt unsere Gesellschaft, aber die übertreibt das natürlich auch maximal und zwingt uns da so ein bisschen in so eine unendlich, in so ein unendliches Hamsterrad. Genau, und im zweiten Schritt, also das haben wir dann erstmal einen Zyklus lang so gemacht und das hat tatsächlich schon dazu geführt, dass die Migräne jetzt nicht komplett weg war, aber viel, viel weniger und auch nur an wenigeren Tagen da war. Und im zweiten Schritt sind wir dann tatsächlich so stückchenweise zusammen im Coaching-Prozess reingegangen und haben uns die Erlebnisse aus Kindheit und Jugend angeguckt und dann geschaut, was braucht denn dieser Anteil, der da noch im Schmerz ist, ne? Was wünscht er sich eigentlich? Und haben das symbolisch oder auch jetzt im Leben für sie kreiert, sodass sich dieser Anteil einfach heilen konnte und die Migräne danach dann weg war.
Und jetzt frage ich nochmal, weil du sagtest, das ist dieser diese Phase, in der wir eben relativ klein sind, spielen wollen, was erleben wollen. Mhm. Ist es dann auch eins zu eins die Verbindung, dass da irgendwie ein Bruch war in dieser Freiheit und in diesem Spielen wollen und in diesem, ich mache jetzt mal los und ich will eigentlich so und eigentlich möchte ich turnen und ich soll aber reiten?
Ja, absolut. Also es ist
das kann man schon miteinander sofort verbinden.
Es ist häufig so, wenn die Kindheit eben nicht frei und unbeschwert, wie dies ja bei den wenigsten von uns der Fall ist, aber wenn das eben nicht der Fall war, und oder auch die Themen, die dann in der Kindheit stattgefunden haben, im Laufe der Jahre nicht behandelt wurden oder ne, so mitgeschliffen wurden, dann fungiert der Zyklus einfach wie so ein seelisches Silbertablett und serviert es dir nochmal und sagt, hallo, damit darfst du dich nochmal beschäftigen, wenn du Lust hast. Ne? Genau. Und eben auch auf die Art und Weise, wie du Lust hast, das zu machen. Und das stimmt schon. Also ich, also da, wo ich sag mal, viel negative Erlebnisse in der Kindheit stattgefunden haben, da ne, zeigt sich das eben auch sehr stark in der Phase 1. Also ich bin ja auf diese Systematik in meiner Arbeit gestoßen, weil ich im Coachen erstmal nur immer auf diesen zwei Ebenen unterwegs war und dann eben geguckt habe, situativ, was ist denn dran? Und irgendwann habe ich halt gemerkt, alles klar, die Themen, die jetzt besprochen werden müssen, die tauchen auch immer in diesen Phasen auf. Also ne, wir wissen intuitiv auch, wann was dran ist, worüber wir reden müssen und worüber wir reden wollen.
Wenn wir uns tatsächlich so weit einlassen, also das ist ja auch, da muss man ja auch hingucken wollen und auch können. Aber du sagtest gerade, Miriam, bei deiner Arbeit tatsächlich wir haben das vorhin gar nicht im ersten Gang benannt. Du bist ja promovierte Wirtschaftspsychologin. Also du hast dich mit dem bist da jetzt nicht so reingestolpert, weil du irgendwann mit als Mutter festgestellt hast, oh, der Zyklus und irgendwie bestimmt der mein Leben, sondern du hast tatsächlich Psychologie studiert und auch in dem Feld, glaube ich, lange gearbeitet.
Ja, wobei also mein Schwerpunkt schon in der Arbeits- und Organisationspsychologie lag und ich habe promoviert zum Thema Entrepreneurship. Also ich habe so in der maskulinisierten Welt gearbeitet, in der leistungsorientierten, patriarchalen, akademischen Landschaft gearbeitet. Also sehr, sehr konträr zu dem.
Ja, ist auch lustig, was gerade mit deinem Körper passiert. Ich sehe euch ja nur per Video, aber du wirst so ganz strukturiert und steif. Und
ja, es ist so, wie es sich eben da angefühlt hat. Ne? Ja. Und das, was ich mir jetzt an Selbstständigkeit eben selber kreiert habe, ist das exakte Gegenteil davon, weil das fühlt sich alles sehr fließend und sehr weich
fein,
und sehr
liebevoll. Fühlt sich sehr fein an, ja.
Und sehr liebevoll an, genau, mir selber auch gegenüber. Aber der Weg dahin war jetzt nicht, war jetzt kein Spaziergang. Ich bin eher so der Typ, der auch so richtig doll mal auf die Herdplatte packen muss oder der auch heftigere Signale vom Körper braucht, um wirklich diesen Lebensschiff dann zu machen, aber
deine Signale, wenn ich da einmal...
Bin ich dann eben zu dem Zyklusthema gekommen, dadurch, dass ich 2017 und 2018 jeweils eine Fehlgeburt hatte und mich das so tief in meinem Kern erschüttert hat und in diesem Glaubenssatz, also mir diesen Glaubenssatz wirklich so reingefräst hat, in mich eine kaputte Frau zu sein. Und mein Körper hat, so klug wie der ist, darauf reagiert oder geantwortet, damit mir meine riesige, mich selbst definierende Lockenmähne zu nehmen und auch sonst jedes Haar an meinem Körper. Und ich habe eine Autoimmunerkrankung, oder ich sage dazu eigentlich lieber autoimmune Reaktion entwickelt.
Ja, gut.
Schön.
Nämlich Alopecia areata, beziehungsweise irgendwann Universalis. Also ich hatte kein einziges Haar am ganzen Körper mehr. Und das hat mich eben vor die Herausforderung gestellt, mich nicht mehr hinter diesen Haaren verstecken zu können und irgendwie so mitspielen zu müssen dadurch, sondern es hat mir auch den Raum gegeben, hinzugucken, wer bist du denn ohne Haare und wer willst du denn sein? Ne? Und was macht dich weiblich, ohne dass du diese vermeintlich gesellschaftlichen Aushängeschilder von wahnsinnig langen Wimpern und irre langen Locken hast. Und da bin ich ziemlich, also ich bin halt irre neugierig, so von meinem Naturell her. Und da bin ich dem Ganzen sehr, sehr schnell über alle möglichen alternativen Heilmethoden auf die Spur gegangen. Also ich habe sehr, sehr viele weise Menschen getroffen und mir so Puzzlestückchen gesammelt und irgendwann ist mir dieses Buch Roter Mond von Miranda Gray in die Hand gefallen. Und als ich diese Zyklus-Systematik verstanden habe, habe ich da gesessen und gesagt, wie kann das sein, dass das nicht die ganze Welt weiß, erstens. Und zweitens habe ich mich darin das erste Mal vollständig gespiegelt gesehen. Also ne, alle weiblichen Anteile gespürt und gesehen und auch gemerkt, welche es eben sind, die ich viel mehr ausleben möchte und welche sind die so ein bisschen bisher vernachlässigt wurden. Genau, und das hat mich so in die, sag mal, Zyklusexpertise gebracht und dann habe ich angefangen, das zu verbinden, also gecoacht und beraten habe ich vorher schon, aber dann kam so dieser Schwerpunkt dazu.
Schön. Und wie hat es deine Mutter dir vorgelebt?
Meine Mutter ist ja Iranerin und die ja, das kann man gar nicht so, also ich könnte nicht so klar sagen, so wie das häufig ist, ne, dass sie im Patriarchat sich so angepasst hat und einfach nur diese Stereotypen, archetypischen Rollenbilder von leistungsfähiger Frau und Mutter bedient hat und den Rest eben nicht, sondern ich habe schon auch so ihre magische Seite erleben dürfen und sie ist auch auf jeden Fall also, ne, eine starke Frau und gleichzeitig dadurch, dass sie eben einen Migrationshintergrund hat und sich hier in Deutschland, das bei den meisten Menschen mit Migrationshintergrund ist das größte Bestreben, als guter, gut integrierter Mensch wahrgenommen zu werden, war das schon so, dass dieser Anspruch an meine Schwester und mich, gut in diese Gesellschaft reinzupassen, sehr, sehr stark da war. Mhm. Und diese Gesellschaft war aber wiederum sehr patriarchal. Das heißt, diesen Konflikt, den es da bestimmt auch in ihr gab, mit dem bin ich definitiv groß geworden. Mhm. Also auch das Verstehen verschiedener Welten, die es so geben kann. Ne? Das war, also mein Vater ist ja auch noch Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch.
Du, ich wollte gerade sagen, also auf deiner Website steht, ich muss es aufschreiben, beziehungsweise Zielsatz aufgeschrieben, Kölnerin, Mutter, Ehefrau und jetzt kommt's, Persisch, Ungarisch, Tschechisch, Slowakische, Deutsche.
Genau.
Promovierte Wirtschaftspsychologin und dann Punkt, 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 was liegt gerade oben? Von daher danke, dass wir den Exkurs nochmal nehmen durften. Ja.
Ja. Warte mal, du bist hier nur in unserem Bild verschwunden, nur nicht im Ton.
Ich glaube, das zweite Fenster oben links.
Mhm.
Ja.
Dankeschön.
Ah, da bist
Sorry,
du wieder.
My fault.
Yay. Genau, an der Stelle. Also von
also
daher, da ist ein großer wilder Mix.
Von diesen ganzen Nationen, die Katinka jetzt aufgezählt hat, als ich die dann durchgelesen habe und auf unseren Zettel da geschrieben habe, dachte ich, weiß ich gar nicht, wie das so ist, wenn man zu viel buntes Blut in sich hat. Ist man montags irgendwie iranisch und dienstags slowakisch? Oder wenn ich koche, bin ich irgendwie ungarisch? Oder ich weiß gar nicht, ob ungarisch drin war. Aber
doch, ist drin.
Ja.
Also witzigerweise, und ich habe so gebetet, dass mir das nicht passiert, meine Mutter hat ja gar nicht richtig persisch mit uns gesprochen, aber so diese Worte, mach das nicht, das ist teuer,
okay.
Das ist schön, guck mal der Mann, guck mal die Frau und um Gottes Willen. Das sind so diese persischen Worte, mit denen ich aufgewachsen bin und völlig ferngesteuert lebe ich das bei meiner Tochter. Also ich kann nichts dagegen tun und es rutscht mir einfach raus. Ja? Und die wächst mit diesen paar persischen Brocken auf. Aber so ein richtig, also so eine hauptkulturelle Identität habe ich nicht. Ich nehme mich ganz klar als Mensch wahr, der, und das ist was Schönes, den du halt überall auf der Welt absetzen kannst und sich in Nürnberg wohl und zu Hause fühlt. Also ich habe
Geschenk.
Total, total. Also es hat lange gedauert, das als solches wahrzunehmen, weil natürlich dieses Zugehörigkeitsgefühl einfach nicht da war lange. Und es gab eine Zeit, da habe ich gesagt, ich bin Kölnerin auf jeden Fall, weil ich halt in Ehrenfeld geboren bin. Das
stimmt ja auch.
Ist auch identitätsstiftend bis zu einem gewissen Grad, aber halt nicht vollständig. Ne? Und wenn man jetzt, also ich nähre mich auch aus jeglicher Kraft, die in dieser Kultur drinsteckt. Ne? Also wenn man so in Richtung Frauenlinien oder Ahnenlinien denkt, dann bin ich da schon echt reich beschenkt und sehr dankbar, mit so viel verschiedenem Einfluss, kulturellem Einfluss verbunden sein zu dürfen.
Mhm. Sehr schön.
Wir waren ja vorhin so ein bisschen abgebogen bei...
Ja, wir sind noch eigentlich bei Phase 1.
Ja, wir waren noch bei Phase 1. Genau. Sag mal, wir haben jetzt 20 Minuten rum, also schaffen wir es durch die nächsten Phasen. Ich finde das Thema super spannend. Trotzdem fände ich, also würde ich gerne nochmal, Phase 1 war jetzt quasi abgeschlossen.
Ja.
Wie viele Phasen gibt es überhaupt und was kommt als nächstes?
4 gibt es. Und das nächste ist Phase 2, ist während des Eisprungs. Muss mal gerade kurz sagen, dass ich das auch total angenehm finde, dieses Zykluswissen mal unterbrochen besprechen, weil ich das ist mir letztens mal aufgefallen, ich habe so um die 100 Mal habe ich das jetzt in die Welt rausgetragen und ich liebe es, das zu tun. Also es wird auch wirklich nicht langweilig, aber ich merke...
Es rattert irgendwann so runter.
Genau, ich möchte, also ich finde es schön, ich finde es jetzt gerade total angenehm und zukünftig möchte ich tatsächlich auch nach der Babypause Frauen, die jetzt schon länger zyklusorientiert gelebt haben, auch darin ausbilden, das Wissen weiterzugeben, weil ich mag das überhaupt nicht, dass das so an meiner Person klebt, sondern mir ist das wichtig, dass es einfach so viele Menschen wie möglich erreicht. Deswegen kann man auch, wenn ich in der Babypause bin und dann nicht persönlich da bin, das Wissen sich auf meiner Homepage als Videostream angucken, weil mir das sehr wichtig war, dass nur weil ich jetzt mich um diesen kleinen neuen Menschen kümmere, dass das Wissen trotzdem eben zugänglich ist. Und
ja, und im Grunde genommen, also was ich so faszinierend finde, das hatten wir ja ganz zu Anfangs schon mal, dass wer, wenn nicht wir Frauen, die das jeden Monat meistens durchleben, aber nie darüber sprechen, wer nicht, wenn wir, kann die Erfahrung weitertragen.
Ja.
So von daher, aber das wäre eh noch eine Frage für später gewesen, warum ist das Thema so wenig präsent, gerade in den ersten Jahren und mit Pubertät und so weiter und so fort. Aber vielleicht auch, wenn das etwas starr im Ablauf ist, was passiert bei Eisprung und Phase 2?
Ja, kommen wir auch automatisch zu, wenn wir in die zweite Zyklushälfte gehen, weil die ist gesellschaftlich weniger repräsentiert als die erste. Phase 2 ist eben gekennzeichnet durch den Eisprung, das heißt das Östradiol, das ist so das Hauptöstrogen im Körper in der ersten Zyklushälfte, das erreicht da so seinen Peak. Und weil Mutter Natur natürlich ihre ganzen Mühen so sehr belohnt sehen möchte, macht die uns in dieser Zeit einfach wahnsinnig sexy. Unsere Haut glänzt, wir sind total unwiderstehlich.
Wir fühlen uns ja auch so, ne?
Ja, total. Es gibt eine Autorin, die...
Caesar, du rutschst da gerade so hin und her. Fühlst du dich gerade so?
Nö, aber...
Die nennt es das Divenhormon.
Oh. Ah, mega.
Das heißt, also ne, damit sind wir tatsächlich dann ausgestattet und und gleichzeitig macht es eben, also bringt dieses Östrogen heim mit sich, dass wir wahnsinnig genussvoll, also das sind unsere Superkräfte in dieser Zeit, dass wir eben sehr genussvoll und liebend sein können. Und genau das, also diese Weichheit und dieses Fließende in uns und dieses aber auch Nährende und Umsorgende.
Und Empfangende.
Und Empfangende.
Das ist ja zum Eisprung irgendwie die...
Auch, genau, also das Thema, das Offene, ja. Mhm. Aber auch ne, diese Schale zu sein, ja. Genau. Das aktiviert in uns diesen mütterlichen Anteil, also archetypischen Anteil in uns. Und ich weise immer sehr gerne an dieser Stelle darauf hin, dass mir wichtig ist, dass wir nicht wie die Gesellschaft und dieses mütterliche Ideal uns so vorgelebt wird, wir diese Superkräfte immer so ins Außen fließen lassen. Das heißt, unsere Kinder, Partner, Freunde, wen auch immer alle anderen umsorgen und versorgen, sondern diese Superkraft des Genießens auch tatsächlich mit uns selber teilen. Also Selbstliebe betreiben, masturbieren, sich wirklich mit sich genussvoll auseinanderzusetzen, sich was Leckeres zu essen zu kochen, einen Song zu hören, den man liebt und so weiter. Also ne, das wirklich mit sich einfach auch als nährenden Moment im Zyklus wahrzunehmen.
Zu zelebrieren.
Total. Mhm. Und es gibt aber natürlich auch viele Frauen, die diese Zeit auch als eher... ja, nicht so schön erleben. Also die Symptome, die meisten, die da auftauchen, ist natürlich der klassische Mittelschmerz. Assoziiert mit dem ist halt häufig ein Kinderwunschthema. Das heißt, da signalisiert der Körper eben auf schmerzhafte Art und Weise, dass Fruchtbarsein einfach ein Thema hat, ja, was man sich dann eben angucken darf, meistens gemeinsam auch in der Partnerschaft.
Aber sag nochmal was zu dem Wort Mittelschmerz, das ist mir neu.
Genau, beziehungsweise ich war gerade hängen geblieben an dem Wort natürlich, weil...
Nee. Also Mittelschmerz ist einfach ein schmerzhaft empfundener Eisprung. Das ist so wie Unterleibskrämpfe, aber am Eierstock.
Klar.
Okay, also wie klassischer Regelschmerz, so wie man das...
Aber woanders lokalisiert. Also den Regelschmerz, den du spürst, der ist wirklich in der Gebärmutter, also so zentraler. Und die Eierstöcke sitzen ja so an den Seiten von der Gebärmutter. Und da zieht es und krampft es dann halt richtig. Das macht der Körper, um eben den Hinweis auf dieses Thema zu geben.
Genau. Und es ist ja richtig einseitig.
Genau. Ne?
Also entweder die eine Seite oder die andere. Seite. Wenn man ganz toller Fühler ist, dann fühlt man, diesmal rechts, nächstes Mal links.
Genau. Mhm. Und das ist aber zu unterscheiden von einem ganz normalen Eisprungsgefühl. Also man kann, wenn man gut ne, mit seinem Körper connected ist, kann man den Eisprung an sich auch spüren. Und das zieht manchmal auch, ne? Weil das einfach, weil da wirklich, also dieses... gibt ja das LH, das luteinisierende Hormon, das hüpft sendet das Signal von der Hirnanhangsdrüse runter zum Eierstock und sagt halt zu der Eizelle, die am meisten herangereift ist, spring. Und in dem Moment geht die halt auf. Also ich finde das so abgefahren, ja. Weil das ist halt ein sehr simpler Job, ja, aber ein entscheidender Job.
Ja.
Und dass es dafür ein eigenes Hormon gibt, was nur dafür da ist, genau das zu tun, finde ich schon ziemlich spektakulär.
Ja.
Und dann springt diese Eizelle ja auch tatsächlich, ne? Also die hüpft aus ihrer Follikelhülle, aus dem Eierstock in die Ampulle. Das ist dieses Ärmchen von der Gebärmutter. Und das ist halt ein aufregender Sprung. Ja? Und genau dieses Kribbelige und gleichzeitig aber eben gedopt von diesem Östradiol-Hai, ne? Wohlfühlige, das können wir in dieser Zeit leben, wenn wir eben Zugang zu dieser Superkraft haben. Und überdeckt davon, also es kann halt überdeckt davon sein, dass da auch einerseits diese Kinderwunschthemen sammeln sich da gerne, aber auch schwierige Geburten. Also ne, wenn es ums Mutterwerden geht, dass da auch da nochmal was Schmerzhaftes sein kann. Ich hatte zum Beispiel mit den 2 Fehlgeburten, da war meine Tochter schon auf der Welt, im Übergang zwischen Phase 1 und 2, eine Zeit, wo ich mich, also wirklich einen Zyklus lang, wo ich mich nicht gut gefühlt habe, stand ich einfach irgendwie neben mir. Und als ich gemerkt habe, alles klar, mein Mann und ich dürfen da einfach noch ein reelles Ritual leben, ja, um uns zu verabschieden, hatte ich halt im nächsten Zyklus wieder super Zugang zu meinen genussvollen Estradiol-Superkräften.
Okay, wow.
Genau. Und diese beiden Phasen, die ich jetzt beschrieben habe, also Phase 1 und 2, die werfen erstmal keine großen Fragen auf, was so diese archetypische Bezeichnung betrifft, weil in unserer Gesellschaft sowohl die junge, leistungsfähige Frau als auch die mütterliche, die sich um alle kümmert, gut repräsentiert sind und jetzt keine Rollenbilder sind, die wir nicht kennen. Jetzt wird es aber spannend.
Jetzt kommt 3.
Denn in Phase 3 ist es so, dass der magische archetypische Anteil aktiviert ist und allein bei diesem Begriff fangen die meisten schon an zu stutzen. Physisch passiert da Folgendes, also das Östradiol, das uns ja so kuschelig im Außen vor allem, also das ist tatsächlich ein Hormon, was uns sehr ins Außen richtet, das hat seinen Job erledigt und fängt an zu sinken. Und gleichzeitig produziert diese Hülle, aus der die Eizelle gesprungen ist, aber das Hormon Progesteron.
Ja.
Und Progesteron ist ein Hormon, das dazu da ist, also um die Einnistung eigentlich zu befähigen. Das heißt, der Körper geht immer erstmal davon aus, dass eine Schwangerschaft stattfindet, weil er hat sich ja so verdammt viel Mühe gegeben. Warum sollte das nicht der Fall sein? Ja? Das heißt, in der ersten Hälfte der Phase 3 sind wir total auf Rückzug und Nestbau gepolt. Und das möchte ich nochmal betonen, das ist ein exakt gleiches, natürliches Grundbedürfnis wie die Tatsache, dass wir Östradiol gedopt lieben und genießend für andere da sein können. Aber in unserer Leistungsgesellschaft ist jemand, der sich zurückzieht, sehr negativ bewertet. Also krank, depressiv, komisch, merkwürdig, weird.
Falsch.
Falsch, ja. Und genau das führt dazu, dass das schon mal der erste Moment ist, wo die meisten einfach drüber latschen und weiter im Außen bleiben, weil wir einfach gar nicht lernen, dass wir diesen natürlichen Rückzugsmoment haben dürfen und den auch nutzen dürfen für uns.
Darf ich nochmal kurz wieder reingrätschen? Das heißt, dass wir eigentlich oder an irgendwelchen Stellen bei jedem Zyklus, bei dem wir nicht schwanger werden, und das sind ja die häufigeren, logischerweise.
Hoffentlich.
Weil das immer so ein Frustmoment auch gibt.
Genau. Also zu dem komme ich jetzt, also in dem Moment, wo 10 Tage nach dem Eisprung, wenn der Körper nämlich merkt, all die Mühe, all die Vorbereitung, all die jahrelange Selektion, die ja auch stattfindet, um so eine Eizelle auch mal überhaupt heranreifen zu lassen. Also dieser Auswahlprozess, der geht so lange, wie seit der 22. Schwangerschaftswoche. Da haben wir die maximale Anzahl an Eizellen in unserem Körper und dann irgendwann fängt das an, sich eben zu reduzieren, bis es so bei ungefähr 40.000 liegt, wenn wir starten. Das ist einfach ein sehr, sehr langer, differenzierter Auswahlprozess, der da stattfindet, um diese eine Eizelle die es dann sein soll, springen zu lassen. Und die wird dann aber nicht befruchtet. Und da gibt es definitiv einen gewissen Umf-Moment, ja, wo der Körper denkt so, oh. Aber, und das ist das Spannende und Tolle daran, da war halt eine ganze Menge vorbereiteter Schaffenskraft in uns. Ne? Weil wir halt dabei waren, den Plan hatten, einen gesamten Menschen produzieren zu wollen. Das heißt, das, was ich eben gesagt habe, ne, warum Mütter meistens die sind, die dann auf dieses Zyklusthema aufmerksam werden und überhaupt einen Fokus darauf haben, ne, ihren Zyklus stärker wahrzunehmen, ist genau das, weil wir diese Schaffenskraft reell erlebt haben, weil wir gesehen haben, was es heißt, einen gesamten oder mehrere gesamte Menschen produzieren zu können. Das ist halt abgefahren. Nur muss man eben aber diese Energie nicht nur dafür nutzen, ja, sondern darf die für alles andere nutzen, wofür man sie nutzen möchte.
Wobei ich das gerade super spannend finde, was du das, dass du das so sagst, denn eine auch ein Podcast-Gast von uns, die Phyllis, die Liebe, mit der haben wir ja über das Schöpferische, die schöpferische Kraft in uns Frauen gesprochen, die zum Beispiel selber keine Mutter, also keine Mutter ist und dennoch von dieser Kraft erzählt und auch die auch verkörpert, die genau da unten sitzt, wo du das jetzt auch, wie du das beschreibst. Das finde ich irrsinnig spannend. Also dieses in die Welt bringen, dieses Schöpferische.
Genau. Und also das ist halt, um mal so einen kurzen Ausflug zu machen, auch zur Frage, warum ist das gesellschaftlich, warum gibt es dieses Wissen gesellschaftlich nicht? Das hat halt patriarchale, jahrhundertelange Tradition. Ja? Also das Narrativ einer katholischen Kirche würde halt nicht mehr funktionieren, wenn plötzlich die Frau, die mit der schöpferischen Kraft ist und nicht der liebe Herrgott. Ja? Und deswegen gibt es einfach eine strukturelle, jahrelange Verdrängung, also wirklich eine Kultur, die darauf bedacht ist, genau diese weibliche schöpferische Kraft zu negieren und zu unterdrücken. Denn die ist halt gefühlt nicht messbar, die ist irgendwie unberechenbar, die ist magisch, das macht sie irgendwie
gefährlich.
Ja, gefährlich, genau, hat man, ne, kennt man nicht, hat man selber nicht, weiß man nicht, oder hat man auch, aber anders. Also ich glaube auch, dass Männer natürlich diese schöpferische Kraft haben, aber eben nicht
so anders.
Anders eben,
genau. Und auch nicht in diesen Wechseln?
Das ist total abgefahren. Also ich werde das sehr häufig gefragt, ne? Was ist denn jetzt mit den Männern? Was ist denn mit dem Zyklus? Und es gibt tatsächlich eine NASA-Studie, in der jetzt kürzlich erst festgestellt wurde, dass die auch einen hormonellen Zyklus haben, in einem zweiwöchigen Rhythmus. Und die produzieren ja genauso Östradiol und Östrogen und Progesteron halt zur Spermaproduktion. Und da ist so das Kraftzentrum eher die Prostata, in der eben diese ganzen, der ganze männliche Juice so gebraut wird. Ne? Aber ich habe halt immer gemerkt, wenn ich in dieses Thema mich reinlesen will, da werde ich müde. Und das ist für mich so ein Hinweis darauf, dass das nicht mein Feld ist, sondern dass ich mich wahnsinnig darüber freue, liebe Zuhörer, wenn jemand sich berufen fühlt. Ne? Und also weil ich glaube auch, dass aus der Kombination dieser beiden Wissensbereiche man super schöne gemeinsame Projekte und Wissensvermittlung eben auch für alle Geschlechter, die wir haben, irgendwie kreieren könnte.
Okay.
Genau.
Aber zurück zu uns, zu Phase 3.
Genau, zurück zu Phase 3. Also nochmal, um das auf den Punkt zu bringen, ne? Wir haben da einfach den ultimativen Zugang und das Aufflammen dieser schöpferischen Energie, die wir, wie gesagt, für alles andere auch nutzen können. Also ne, nicht jeder Mensch, der mit Gebärmutter geboren wird, muss also einen Menschen produzieren, sondern darf diese Kraft eben auch einsetzen, um zum Beispiel sie in unternehmerische Tätigkeiten fließen zu lassen. Und das ist genau diese Schnittstelle aus meiner Entrepreneurship-Expertise und diesem Weiblichkeitswissen, wo ich das so super gerne verbinde, weil das, was wir dann kreieren, das darf eben komplett intuitiv und kreativ funktionieren. Denn das sind die zwei Superkräfte in dieser Phase. Also wir sind einfach sehr stark intuitiv oder können sehr stark intuitiv mit uns verbunden sein, wenn wir den einzig und wichtigen Fehler nicht begehen, nämlich zu viel Zeit im Kopf zu verbringen. Also immer, wenn wir in dieser Zeit anfangen, analytisch, kognitiv zu denken, geht das definitiv nach hinten los. weil man sich das vorstellen kann wie ein gläsernes, feinrädiges Zahnradgebilde, den Kopf und diese schöpferische Kraft aber wie einen Ur-Tsunami, mhm, ja, von seiner Energie. Und wenn der da reinrast, dann kommt da halt nichts Gutes bei rum. Das heißt, ne, so verschwörungstheoretische Dinge über unseren Partner, Partnerin, Postboten, sonst irgendwas passieren da ganz gerne. Und vor allem, wenn wir über uns selber anfangen, so zu grübeln und zu analysieren, dann hat das immer so eine Negativspirale.
Also, und das ist in der dritten Phase heftiger als in 1 und 2? Also jetzt genau.
Total. Also das, ja, also kognitiv sind wir ja in 1 super leistungsfähig. Das heißt, ja, wenn wir uns irgendwie kognitiv mit uns auseinandersetzen wollen und zum Beispiel auch, also es ist eine super schöne Zeit, um sich wirklich so Affirmationen irgendwie mit sich zu teilen oder wirklich auch kognitiv an bestimmte Dinge ranzugehen. Das geht super in Phase 1, in Phase 2 auch noch. Aber Phase 3 ist tatsächlich was, wo die Energie des Körpers einfach so stark im Schoßraum gesammelt ist, dass man eher Herz, Bauch und Gebärmutter als Weisheitszentren seines Körpers nutzen darf, mhm, im Gegensatz zum Kopf.
Das ist wundervoll. Mhm.
Und genau, und das ist aber das, was wir häufig eben so als zweite Fehler, ne? Wir sind das so trainiert und, mhm, werden dafür belohnt, dass wir immer in unserem Kopf sind. Der Kopf wäre irgendwie die einzige, also ich möchte ihn gar nicht so schlecht machen, der, mhm, ist super, aber wir dürfen den einfach so ein bisschen auf Autopilot schalten. Und wenn wir das tun und uns wirklich darauf fokussieren, was wir intuitiv wollen, dann können wir, sei es einfach wild, Dinge kreieren, aber auch unternehmerisch einfach kreativ sein, ohne aber auf das Outcome fokussiert zu sein. Und das ist auch was, was wir natürlich gesellschaftlich nicht beigebracht bekommen, mhm, was aber eben in diesem weiblichen Kreationsmodus total da ist. Und wir dürfen uns eigentlich davon überraschen lassen, was wir uns selber so schaffen. Mhm. Da ist noch ein wichtiger Aspekt in dieser Phase 3, nämlich der Punkt, dass durch diese Abkehr von der Außenwelt und die tiefere Innenschau bei uns tatsächlich so ein Moment der Seelenhygiene stattfinden darf. Ne? Also das ist wirklich so mal reinfühlen, wie ihr das so schön sagt, was liegt denn oben? Ne? Mhm. Also was ist denn dran? So, gibt es ein Thema? Gibt es irgendwas, was vielleicht gehen möchte? Wovon ich mich loslösen möchte? Denn dafür können wir wunderschön die Phase 4 nutzen, zu der ich jetzt auch komme. Aber das ist eben so der Moment, wo wir einfach uns stärker mit uns in der Tiefe verbinden, als im Außen fokussiert zu sein. Dank diesem wunderschönen Progesteron. Mhm. Genau, und das beginnt eben zu sinken in dem Moment, wo der Körper feststellt, alles klar, Eizelle wurde nicht befruchtet, Schaffenskraft darf man für alles andere nutzen. Und diese, also in dem Moment, wo das Progesteron seinen Tiefpunkt erreicht, weiß die Gebärmutter, alles klar, das Endometrium, also die Gebärmutterschleimhaut, die ich jetzt aufgebaut habe, kann ich loslassen, darf renovieren, braucht man nicht mehr. Und das ist genau der Moment, wo die Blutung und damit auch Phase 4 einsetzt. Und Phase 4 ist davon gekennzeichnet, dass wir uns da eben in so einem hormonellen Tiefstand befinden. Also ne, Progesteron ist gesunken, Östradiol ist eh schon gesunken. Das führt zu zwei Dingen. Einerseits sind wir physisch nicht sonderlich leistungsfähig, was voll in Ordnung ist. Und das andere ist, dass wir aber durch diese hormonelle Ungedopedheit, also ne, weder Östradiol verblümt uns den Kopf, noch Progesteron zieht uns so in diesen Rückzug, sind wir mit so einer inneren Klarheit ausgestattet. Und die Kombination aus physisch reduzierterer Leistungsfähigkeit und aber innerer Klarheit aktiviert in uns den alten archetypischen Anteil. Das ist der zweite Moment, wo sich viele Frauen oder Zuhörer und Zuhörerinnen ja, so ein bisschen sträuben, weil eben das Altsein auch in unserer Forever Young Leistungsgesellschaft nicht sonderlich hoch angesehen ist. Mhm. Und wir auch mit alten Menschen einen, wie ich finde, völlig falschen Umgang haben. Mhm. Und gerade deswegen habe ich mich sehr bewusst eben für diese archetypische Bezeichnung entschieden, weil ich möchte, dass Altsein wieder sexy ist und dass diese Weisheit, über die wir da verfügen, einfach so abgefeiert werden kann, dass wir auch mit alten Menschen in unserer Gesellschaft viel wertschätzender umgehen können. Weil, also ne, im ersten Moment ist das sprachlich richtige Pendant zu jung und die ganze Negativbewertung, die da drin steckt, die ist tatsächlich einfach gesellschaftlich konditioniert und das dürfen wir einfach mal abschütteln und geil finden, dass wir einen Moment haben, wo wir über super viel Weisheit verfügen und diesem alten, weisen Anteil in uns sehr nah sind.
Aber das tun wir ja dann schon, indem wir auch andere Worte benutzen, finde ich, ne? Also weil du hast jetzt statt alt ein paar Mal weise gesagt. Mhm. Das wäre eigentlich total schön, wenn wir...
Ja, wobei ich eben, also ne, ich nähre das Altsein mit den schönen Begriffen, damit sich aber auch Altsein einfach als Begriff irgendwann verändert, ne? Weil das einfach so zu, also nur zu ersetzen, finde ich, dann bleibt das Alt ja trotzdem negativ besetzt.
Ja, weißt du? Das stimmt.
Genau. Ja, und die zwei Superkräfte, die wir da haben, ist einmal das Loslassen und die andere ist die Weisheit, über die wir da verfügen. Und das Loslassen macht uns unser Körper eben schon vor, indem er fröhlich vor sich hin blutet und wir diesem Blut oder diesem Blutungsprozess tatsächlich auch Themen mitschicken können. Mhm. Also ich bin ein großer Fan von Free Bleeding und von Free Bleeding Underwear. Das heißt, seiner Gebärmutter und vor allem seinem Beckenboden nicht noch irgendwas zum Halten zu geben, wie OB oder Tasse, sondern wirklich zu sagen, so, ne, der Zervix sitzt tiefer, das möchte alles raus. Dazu sagen, ich gebe dir den Raum und du darfst fröhlich vor dich hinbluten. Das versetzt uns tatsächlich in einen Zustand, in dem wir zum einen wissen, und einfach fühlen können, was wir vielleicht mit dem Blut gehen lassen wollen. Und andererseits, und das ist dieser Weisheitsaspekt für die Zukunft, Ideen, Epiphanien, nenne es wie du willst, ja, aber Eingebungen darüber haben können, was für uns in der Zukunft wichtig ist. Und dadurch wird eben dieser Phase 4-Moment wie zu so einem seelischen Anker, weil wir wissen, was kann gehen und was ist nicht mehr wichtig und was ist aber für uns in der Zukunft wichtig und worauf wollen wir uns vielleicht im nächsten Zyklus mehr fokussieren. Und ich erlebe das ganz oft bei Frauen, die die Pille nehmen, die eben keine natürliche Blutung erleben und auch keinen richtigen Zyklus erleben, dass es da einfach eine ganz krasse Orientierungslosigkeit gibt, die sich vor allem im Beruflichen meistens zeigt, aber dann eben auch auf alle anderen Lebensbereiche sich so ausweitet. und gleichzeitig aber auch so der Moment da ist, zu wissen, da geht irgendwie noch mehr. Das ist noch nicht alles, ne? Das kann es nicht sein. Und das Spannende ist, dass man aber eben diese Magie, die in Phase 4 liegt, wenn man die nutzt, dass das wirklich so ein seelischer Anker sein kann, weil man weiß, was darf gehen, man weiß, was darf kommen. Und gleichzeitig, wenn man aber auch das befolgt, was der Körper in dieser Zeit will, nämlich in die Ruhe zu gehen und keinen krassen Leistungssport zu betreiben, sondern von mir aus Yin-Yoga zu machen oder so, dass man dann auch wirklich physisch belohnt wird mit einer richtig fetten Ladung Energie, die einen auch wieder durch den ganzen Zyklus trägt. Wenn man das nicht tut, also wenn man drüber latscht, dann kriegst du halt eine fette Quittung davon. Also das ist...
Was heißt das?
Ja, chronische Müdigkeit ist das meistens so. Also das ist ja physisch gesehen, ist das wie so ein Tankstellen, so ein Pitstop-Moment des Körpers, einfach all die Säfte und Kräfte und Energien einfach wieder aufzuladen. Und wenn wir da mal drüber marschieren, weil wir patriarchalgesellschaftlich dieses ganze Blutungsthema total negativ stigmatisiert ist, dann verpassen wir einfach diesen nährenden und wichtigen Moment für uns und erleben im gesamten Zyklus, also das zieht sich tatsächlich wie so ein Kater durch den Rest des Zyklus, zieht sich dann einfach eine Müdigkeit. Und wir sind halt weniger in unserer Kraft einfach.
Und würdest du sagen, weil ich bin ein bisschen noch hängen geblieben an dem Thema Loslassen, also weil dafür ist die Regel ja sozusagen. Mhm. Und wenn wir eben in früheren Zeiten, Kindheit, Jugend, wann auch immer, das mit dem Loslassen nicht so gut konnten, aus welchen Gründen. Oder andersrum, noch direkter, manche Frauen haben ja sehr starke Symptome, also physisch, psychisch, vor allem in der Regel.
Ja.
Also da gibt es mit Sicherheit auch eine Verbindung.
Ja, also das, was sich so auf psychologischer oder seelischer Ebene abspielt, sind dann so zwei Themen, die man sich angucken darf. Das eine ist das Thema Vergänglichkeit, das eben assoziiert ist mit dem Loslassen. Das heißt, wenn es in der eigenen Sozialisation, also im Aufwachsen, zum Beispiel einen Verlust von einem Elternteil oder sowas gab, dann, und das noch nicht richtig verwunden ist, also geheilt ist, dann hält die Gebärmutter praktisch stellvertretend noch an diesem Thema fest und krampft. Das andere ist eben assoziiert mit dem Thema Offenheit für höhere Erkenntnis. Denn diese Weisheit, über die ich gesprochen habe, die man einfach empfangen kann, wenn man da liegt, nichts tut und einfach nur in sich reinspürt, die hat meistens eine Konsequenz. Das heißt, wenn ich da liege und merke, ich mag meinen Job nicht, möchte den gerne kündigen, ja, dann hat das die negative Konsequenz im Leben, sich vor jemandem zu positionieren. Wenn ich merke, eigentlich verfüge ich über viel mehr weibliche Magie in mir und die möchte eigentlich viel stärker gelebt werden, dann rüttelt da auch was in der Gebärmutter. Meistens ist das auch verbunden mit einer viel, viel stärkeren Blutung oder so, ne, um mehr dieses Signal zu setzen, hier ist wahnsinnig viel Kraft, kannst du die bitte nutzen und kannst du dich da bitte positionieren. Das heißt, das sind so die zwei Schwerpunkte, die es da auf psychologischer Ebene gibt. Und was aber tatsächlich, also rein physisch oft hilft, ist, Tasse oder OB mal wegzulassen. Weil das OB ist nicht nur eine Umweltsünde, sondern es ist halt auch für die Gebärmutterschleimhaut, für die Vaginalschleimhaut nicht so gut, weil es austrocknend wirken kann. Und wie gesagt, man gibt halt einfach dem gesamten Beckenboden mehr zu tun, wenn man was vaginal einführt, weil dann eine Muskelkontraktion stattfindet zu einem Zeitpunkt, wo der ganze Schoßraum eigentlich mit Loslassen beschäftigt ist. Und ich habe schon ein paar Klientinnen gehabt, wo ich gesagt habe, so jetzt lass mal die Tasse weg, weil die auch Unterdruck erzeugt, oder lass mal das OB weg und hol dir mal Free Bleeding Underwear, und dann war auch das Krampfthema schon mal auf jeden Fall weg.
Sehr gut. Wow. Und ich meine, kennst du irgendeinen oder eine Gynäkologin, die irgendwas in die Richtung mal gesagt hat?
Nee. Also tatsächlich nicht. Aber ich muss sagen, ich habe in Köln eine ganz großartige Gynäkologin gefunden, die für dieses ganze Zyklusthema sehr, sehr offen ist und auch diese Vielschichtigkeit da drin erkennt. Aber es war eine lange Suche und 99% der Gynäkologen, bei denen ich war, ist halt leider ein echt schwieriges Feld, und ich will und werde da auch noch sehr, sehr viel Aktionismus in die Richtung betreiben, weil mir es auch sau wichtig ist, dass der Besuch zum Beispiel bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen etwas ist, was nicht retraumatisierend wird, ne? Weil das passiert.
Da können wahrscheinlich fast alle Frauen was
das
zu sagen.
Das passiert regelmäßig. Ja. Ne? Also wir tun so, als ob das irgendwie der Zahnarzt wäre, und dabei ist das irgendwie unser Schoßraum und das wie so das Heiligste, was in unserem Körper ist. Und wir alle speichern irgendwie traumatische oder zumindest traurige oder schamhafte Erlebnisse.
Anspannung
und irgendwas in unserem Schoßraum, wenn wir nicht total gut und super satt mit uns connected sind. Und dann ist halt so eine, sag mal, sehr funktionelle Untersuchung macht überhaupt keinen Sinn und ist auch meistens nicht sonderlich respektvoll.
Das stimmt. Große, große Themen.
Ja.
Wahnsinn. Aber ich würde sagen, wir sind einmal durch die vier Phasen durch.
Ja.
Ich bin voll dankbar, weil ich viel, viel mehr mitgenommen habe. Wahrscheinlich könnte ich es mir noch fünfmal anhören. Tue ich ja sowieso. Und nehme jedes Mal noch mehr mit, und ich freue mich echt schon total, dass ich mit Sicherheit bewusster irgendwie damit umgehen werde. Katinka, wie geht's dir?
Ja, vor allen Dingen tatsächlich das, also was ich eben noch mal in der letzten Phase, die du auch so beschrieben hast, super schön fand, dass dieses negativ Stigmatisierte so gar keinen Raum hatte, sondern es ist so mehr die Magie, und es war auf, der Fokus ist so auf dem Schönen. Und ich frage mich tatsächlich, wieso ist das nicht, das ist ja auch häufig, dass ich irgendwie diese Frage habe, warum thematisieren wir das nicht schon, wenn das Frausein beginnt, das Mädchensein beginnt? Also ich kann mich, ja klar, Sexualkunde in der Schule haben wir gehabt, ja, da war der Zyklus einfach in Anführungszeichen, das war ein Themenpunkt, der einfach abgehakt wurde, genauso wie, ich sag mal, eine Glühbirne funktioniert so, ein Vogel baut sein Nest so, und der weibliche Zyklus funktioniert so, Punkt.
Genau.
Kommt das, also momentan, ich meine, wir folgen irgendwie 3000 Leuten gefühlt, die sich dem Thema widmen, kommt das mehr, bleibt das, Richten wir da mehr Aufmerksamkeit hin? Wo kann man auch gerade was tun für junge Mädchen? Ich meine, ich finde es einfach super, super, super schade. Also ganz ehrlich, dass ich irgendwie 35 Jahre warten musste oder ausharren durfte und geschwommen bin, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht wissend, was da überhaupt möglich ist.
Ja, also ich arbeite daran und das ist tatsächlich eines der ersten Projekte, die nach der Babypause anstehen, das Thema in die Schulen zu bringen, weil also das drängt sich eben so auf. Ja. Und es gibt aber schon ein paar Kolleginnen, die das eben zumindest auf physischer Ebene und dann in Verbindung auch, ich glaube, mit Superkräften ähnlich beschreiben. In der Tiefe, also ne, auch in der psychologischen Tiefe, finde ich, darf man das kindgerecht auch trotzdem schon zu Beginn machen, ne? Weil ich finde auch wichtig zu beschreiben, dass nicht immer alles toll sein muss, ja? Und auch das Erleben der Zyklusphasen auch schon im jungen Alter eben sehr, sehr unterschiedlich ist, ne? Ich habe jetzt diese archetypischen Anteile als kleinsten gemeinsamen Nenner beschrieben, aber wie jeder Mensch, der mit Gebärmutter geboren wird, seinen Zyklus empfindet, ist halt ultra individuell. Also es ist so wie unser wie sagt man, Fingerabdruck, so individuell. Ne? Und gleichzeitig, du hast komplett recht, ich habe mich auch tierisch geärgert, dass ich da saß und dachte, ich muss erst irgendwie, vielleicht war ich da 32 oder 33 werden, bis ich auf dieses Wissen stoße. Ja? Das ist eine Frechheit. Mein Biologielehrer war immer halb betrunken und hat irgendwie nach Kippe gerochen. Von dem wolltest du dir sicher nicht irgendwie über deinen Zyklus anhören. So. Und gleichzeitig haben wir aber die Chance, indem wir unsere zyklischen Bedürfnisse ausleben und offen ausleben und weiter darüber kommunizieren, das heißt vor allem Phase 3 und 4, die ja so gesellschaftlich eher unterdrückt sind, wenn wir uns für die Raum nehmen, dann leben wir ganz friedlich eine Form von Feminismus, die uns zu Idealen macht und Vorbildern macht, zu denen dann eben die nächste Generation aufschauen kann. Also die Vorbilder, die uns gefehlt haben, weil wir eben nicht wissen, dass wir das dürfen, ja, also dass wir diese Magie leben dürfen und dass wir diese Weisheit leben dürfen, zu denen können wir halt selber für die nächste Generation werden. Und deswegen finde ich dieses zyklusorientierte Leben, ist es halt so viel mehr als nur ein cooles Selbstoptimierungstool, sondern es ist ein Leitfaden, wie du mit dir connected sein kannst. Es ist ein etwas, was dich im Außen viel klarer positionieren lässt, deine ganze Größe der Raum geben lässt und gleichzeitig aber auch politisch dem gesamten Thema einfach viel mehr Raum gibt und wir dadurch auch in so einen gesamtgesellschaftlichen Ausgleich von weiblicher und maskulinisierter Energie kommen können. Und ich glaube, dass das wahnsinnig heilsam für diese Welt ist.
Ja, es ist ja jetzt schon. Und ich würde gleich auch an euch appellieren, ohne mich da rauszunehmen, weil ich 52 bin und ihr 36 und ihr habt kleine Mädchen.
Also ich habe tatsächlich noch einen langen Fragekatalog im Kopf, aber vielleicht müssen wir das irgendwo fortsetzen. Eine Frage, Cisa, ist, die du jetzt auch gerade hast. Wie geht denn das weiter, wenn das irgendwann aufhört? Dann haben wir den Sprung Wechseljahre und so weiter. Das hatten wir ja auch schon im Podcast. Eine andere Frage, die ich hatte, ist tatsächlich, wie gehst du, du bist ja selber Mutter, bald von zwei Kindern. Wie gehst du mit, wie bringst du denen das Thema nah? Also ich sehe meine Kinder, wenn ich meine Tage habe, ich versuche mich eigentlich eher, ich mache eher die Tür zu, was eigentlich nicht richtig ist. Aber es ist so ein bisschen, Blut ist für die was Schlimmes, in Anführungszeichen. Wie können wir als Mütter den Kindern das auch beibringen, dass das natürlich ist und dass das dazugehört und dass das sein muss, unbedingt? Wie machst du das?
Ich möchte gleich unbedingt auch nochmal zu dem Thema zurückkommen, wenn ich darf, was mit dem Zyklus passiert, wenn wir nicht mehr oder wenn wir gerade nicht aktiv bluten. Aber ich beantworte erstmal super gerne deine Frage. Also habe mit der Free Bleeding Underwear zum Beispiel, die wäscht man halt per Hand aus oder vor. Und ich habe das am Waschbecken gemacht und meine Tochter war noch echt klein. Also die war irgendwie, weiß ich nicht, knapp 2 Jahre. Und dann stand die halt auch neben mir am Waschbecken und hat sich das angeguckt und war halt neugierig. Also ne, die, wenn das so jung passiert, dann gibt es da auch nicht was Schlimmes. Die hat dann gefragt, was das ist. Und dann habe ich halt gesagt, dass es Menstruationsblut ist und dass das was voll schön ist und dass wir das jetzt auswaschen und dass das irgendwie, guck mal, wie, mit dem Wasser, wie sich das verfärbt. Und die, also da hatte die überhaupt keine Frage. Gleichzeitig, was mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, ist, dass sie ihre Geschlechtsteile selber richtig benennen kann. Ne? Also mein Kind ist 2 Jahre und weiß, dass es eine Vulva hat. Und mir ist es wichtig, dass das nicht Scheide heißt oder Vagina oder Mumu oder Schmuckkästchen oder irgendwas Stranges.
Es ist lustig, dass du sagst, weil wir das tatsächlich in einer unserer ersten Folgen mit Jana Welch hatten.
Ja,
Sexologin. Ja, ich glaube, ja, bin da auch
am Arbeiten.
Ein bisschen stolz darauf, dass meine Kinder, unsere Kinder das richtig alles benennen können.
Genau. Und also ne, in dem und was so zur Blutung ist, da kommuniziere ich eben auch offen drüber. Ich habe ja so eine Zyklusuhr entwickelt, die kann man auch im Shop sich kaufen, die hilft sehr gut bei diesem Thema Zykluskommunikation, weil die hängt einfach wie eine normale Uhr irgendwo in der Wohnung und zeigt mit einem wunderschönen Zeiger symbolisch an, in welcher Phase die Mama denn gerade so ist. Und egal, wie alt das Kind ist, nimmt es halt unterbewusst auf, ne, dass es einfach verschiedene Seiten an der Mama gibt. Und wenn ich, als ich geblutet habe und ich jetzt nicht so aktiv mit meiner Tochter dann irgendwie also körperlich aktiv spielen wollte und habe ich ihr das halt erklärt. Und dann habe ich ihr gesagt, auch wenn sie das dann kognitiv nicht greift, aber dann sage ich halt immer, die Mama blutet heute und ich liege hier ganz ruhig und du spielst da vorne und ich bin trotzdem da. Aber sich selber eben diesen Raum zu nehmen, das ist eine Überwindung und das ist eine Hürde, aber das dürfen wir tun.
Das sollten wir tun. Also und wir bluten ja nicht, weil wir krank sind.
Genau.
Also das ist auch schön, das zu lernen.
Mhm. Total. Und auch zu sehen, ne, dass, also, wenn die Mama dann das macht, dann ist die halt ultra krass gechillt und dann ist die irgendwie super angenehm. Mhm. Wenn die Mama das nicht macht, dann wird die irgendwie auch echt dünnhäutig und fuchsig und dann ist die super schnell aus der Ruhe zu bringen. Und das beizubringen und das weiterzugeben, finde ich wahnsinnig wichtig. Also ich bin immer zutiefst gerührt, wenn mir Klientinnen Fotos schicken, wie ihre Kinder vor diesen Uhren stehen, also vor den Zyklusuhren stehen, weil ich dann weiß, dass die Arbeit, die ich mache, eben generationsübergreifend ist.
Ja, ich muss auch gestehen, wahrscheinlich habt ihr es gehört, ich habe mit der Maus geklickt, parallel im Fenster. Einer der Vorteile, die ich habe, weil ich hier in Hamburg abgesplittet sitze und mich hinterm Bildschirm verstecken kann. Bin parallel auf deiner Website Tacheles-Beratung gewesen im Shop und sehe das und denke mir, geil, das brauche ich irgendwie auch. Und sehe aber auch, du machst tatsächlich auch so kleinere Sessions, sag ich mal, für Schüler und so weiter, um das Wissen zu vermitteln. Das finde ich total schön, gerade an der Stelle. Caesar, deine genaue Frage sollte nicht untergehen. Tatsächlich habe ich sie nicht gehört, weil manchmal über den Bildschirm sind die Fragen so verschluckt. Also bitte ich das ein bisschen zu entschuldigen, wenn ich da zu früh von hier ins Wort gefallen bin.
Alles gut. Kein Problem. Also würde ich jetzt zum Schluss machen, weil es gar nicht mehr lange. Und mir fehlt das jetzt schon, weil wir gar nicht über deine Website und über deine andere Arbeit eben, ich finde diese Überschriften so abgefahren, dieses Tabu brechen, da würde ich wahnsinnig gerne nochmal einsteigen. Wir warten dann mal deine Babypause ab und dann geht es irgendwie wieder los. Aber vielleicht noch 2, 3 Sätze zu dem, was jetzt mich eher betrifft in diesen Wechselzeiten. Ich habe mich tatsächlich auch wirklich viel informiert inzwischen, viel gelesen und ich habe eine völlig andere Meinung als meine Mutter in ihrer Zeit der Wechseljahre. Und ich bin total geflasht, was da alles passiert, was da, also was ist nochmal wieder, also ich will nicht sagen eine Epoche, aber es ist wirklich eine ganz, ganz besondere, tolle, tiefe, bis jetzt finde ich großartige Phase.
Ja. Also dieser, ne, das zyklische Sein, was ich so beschreibe und diese Phasen, die sind eben nicht nur Teil des Menstruationszyklus, sondern logischerweise eben auch unsere Lebensphasen. Ja? Und nach dieser Zeit des Mutterseins, was kein reelles Muttersein sein muss, ne, sondern des sich so sehr ins Außengebens zyklisch auch passiert eben in dieser Lebensphase, in der du bist, der Kontakt eher mit so einer Innenschau und dem Zugang zu extrem viel Magie. Ja. Ich liebe es auch, mit Frauen in diesem Alter zusammenzuarbeiten, weil da einfach so eine, auch schon so eine Selbstverständlichkeit da drin herrscht, dass das so ist, ne? Also dass es diese Magie gibt und dass man die nutzen kann. Es ist grundsätzlich so, dass man, auch wenn man nicht aktiv blutet, seine Zyklusphasen spüren kann. Das heißt, auch während der Stillzeit zum Beispiel, wo das Prolaktin die Follikelreifung oder die Eizellreifung verhindert, kann man seine Zyklusphasen spüren, auch wenn man einfach, wenn die Menstruation mal zwischendurch ausbleibt. Was halt cool ist am zyklusorientierten Leben, ist, wenn man sich, wenn man seine archetypischen Anteile kennt und seine Phasen kennt, dann ist die Zeit der Perimenopause, in der die Phasen einfach unterschiedlich lang und unterschiedlich intensiv werden, nicht mehr so eine huch, jetzt bin ich hier und huch, jetzt bin ich da, Reise, sondern man weiß halt, okay, der Anteil ist dran, okay, der Anteil ist dran. Das heißt, es ist auch eine schöne Vorbereitungszeit auf diese Zeit und gleichzeitig darf man aber auch einfach davon, ja, wie du das so beschreibst, auch mit so einer Offenheit und Neugierde in diese Zeit reingehen, weil man hat eben Zyklusphasen auch darüber hinaus, also man spürt die Zyklusphasen auch Postmenopause, nur sind die während der Perimenopause unterschiedlich lang, weil eben bestimmte Themen und bestimmte Bereiche unterschiedlich gelebt werden wollen. Es ist die intensivste Zeit mit sich vielleicht, die man so haben kann, ne? Weil vorher, also du jetzt zum Beispiel als Mutter, ne, ist erstmal so das eigene, in der Jugend ist so das eigene Heranreifen dran, dann ist das Muttersein dran, dann kümmert man sich um die und irgendwann kehrt man sich halt mehr in sich und hat so den massiven Zugang zu allem, was da so wartet. Und das ist halt mega schön.
Ja, also, es ist wirklich, also ich sehe das ja auch so. Und, aber es ist ja ein ganz großes Feld.
Total. Also,
das schaffen wir jetzt nicht mehr.
Nee, aber es ist halt auch leider völlig falsch stigmatisiert. Und voll. Wenn wir versuchen, und das ist genau das Gleiche wie im Zyklus, wenn wir versuchen, in dieser Leistungsorientierung und im Außen zu bleiben, dann werden wir zu diesem Perimenopausen-Klischee einer zickigen Frau, weil sie sich ihrer eigenen Bedürfnisse eben nicht bewusst ist, beziehungsweise denen nicht gerecht wird. Also an alle Frauen in der Perimenopause, ihr dürft euch in euch kehren und mit euch und eurer Wahnsinnsmagie verbinden und einfach das machen, worauf ihr Bock habt. Das darf sowieso jeder Mensch, aber dass da in dieser Zeit noch doppelt und dreifach mehr.
Voll. Und das Feuer genießen.
Ja.
That's what I do.
Sehr gut.
Sehr schön. Katinka.
Ja, ich weiß überhaupt nicht, wo ich wie wir ein Ende finden, weil es, also tatsächlich habe ich hier, was ich seltenst mache, zwischendurch rechts und links auf mit Bleistift hier auf den Zettel gekritzelt. Mit noch Fragen ohne Ende, aber das holen wir irgendwann nach, Cesar, wie du schon gesagt hast, nach Babypause.
Super gerne.
Ist das das Buch Roter Mond, hast du vorhin erwähnt, war das so dein Waking Moment, würdest du das empfehlen? Also
um so einen gut fundierten, auch physischen Überblick zu bekommen, empfehle ich immer super gerne Period Power von Macy Hill. Die benutzt zwar für diese Phasenbezeichnung Jahreszeiten und das hilft halt so in der psychologischen Perspektive nicht so sonderlich weiter für alles andere, um wirklich so ein tiefes Verständnis dafür zu bekommen, was geht überhaupt in meinem Körper ab, ist das super, vor allem, weil das einfach wahnsinnig witzig und leicht geschrieben ist. Also ich mag es gar nicht, irgendwie so trocken über Hormone zu lesen. Auch ein Moment, in dem ich immer müde werde. Aber so, wenn es eben ein bisschen spiritueller sein darf, dann ist der Rote Mond ein guter Einsteigermoment. Ich bin nur nicht so der größte Fan von dieser Mondsystematik, ne? Also dass der Zyklus sich entweder an dem Vollmond oder an dem Neumond orientieren soll, weil dann sind wir halt wieder im Außen und dann gehen
Druck
wieder
irgendwie
ja auch. Und dann gehen auch wieder diese Glaubenssätze los. Ich bin nicht richtig, weil mein Zyklus jetzt nicht im
Vollmond steht. Mein Zyklus kommt am Halbmond. Was ist falsch mit mir?
Genau. Genau. Okay. Und um das zu vermeiden. Ja.
Sehr schön. Okay. Gut. Ich habe was zu räuchern dabei, aber der Raum ist so winzig und so stickig, dass ich finde, der Raum ist schön und fein.
Ja.
Und genauso lassen wir es heute, wenn das für euch beide
auch okay ist. Voll. Also ich glaube, dass jetzt noch Räuchern hier uns ein bisschen zu viel wäre.
Ja,
ganz schön.
Und tatsächlich vielen Dank. Ist irgendwie gerade so viel geboren oder beziehungsweise so viel kleine Samen gesetzt, so fühlt sich das zumindest an, die jetzt größer werden dürfen. Von daher ganz herzlichen Dank aus Hamburg.
Danke
dir. Dr. Miriam Stark, ich glaube, das haben wir auch gar nicht erwähnt vorhin.
Ja.
Das soll nicht unerwähnt bleiben. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin gespannt aufs nächste Gespräch.
Danke dir und danke euch.
Vielen Dank, ja.
Dankeschön.
Ganz schön. Danke.